Heute beginnen wir mit der Apostelgeschichte und werden, wie wir das gewohnt sind, auch von den Evangelien her, jeweils ein Kapitel uns für einen Abend nehmen, was nicht heißt, dass das dann vollständig erschöpft ist, aber es lässt sich so gut unter den Mitarbeitern verteilen. Das ist ein ganz spannendes Buch, die Apostelgeschichte, denn in den Evangelien erfahren wir, was Jesus gesagt und getan hat. Und in der Apostelgeschichte hören wir dann, dass die Hoffnung von Jesus sich erfüllt, dass seine Jünger, seine Apostel in der Kraft des Heiligen Geistes sein Werk weiterführen. Und das werden wir jetzt in den kommenden Wochen miteinander uns anschauen. Geschrieben hat die Apostelgeschichte Lukas, derselbe Lukas, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Und er schreibt hier in den ersten drei Versen: Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat. Also im Lukas-Evangelium. Bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er durch den Heiligen Geist den Aposteln, die er sich erwählt hatte, Anweisungen gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Also gleich im ersten Vers sagt Lukas in der Apostelgeschichte, worum es ihm geht und sogar an wen und für wen er diese ganze Arbeit sich gemacht hat, einem lieben Theophilus. Übrigens ist das derselbe, den Lukas auch schon in den ersten Versen seines Evangeliums nennt. Da schreibt er, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also man fragt sich natürlich, und viele Kommentatoren zum Lukas-Evangelium, den Beginn und auch zur Apostelgeschichte, fragen sich, wer in aller Welt ist denn dieser hochverehrte oder liebe Theophilus? Also es ist ein Heidenchrist und für den macht sich Lukas richtig viel Arbeit. Er schreibt ja hier auch gleich in den ersten Versen des Lukas-Evangeliums, dass es schon viele gute Evangelien gibt. Alle, die das bisher unternommen haben, zum Beispiel das Markus-Evangelium, lag da ja schon vor. Die alle, so sagt auch Lukas selber, haben sich an die Überlieferung derer gehalten, die von Anfang an dabei waren. Also es war ein sauberer Bericht von allem, daran hat Lukas gar keinen Zweifel. Weshalb schreibt er dann diesem Theophilus nochmal extra ein Evangelium und sucht bestimmte Ereignisse und Worte und Taten heraus? Er tut es deshalb, weil er offenbar der Ansicht ist, dass so der Theophilus sich am besten von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen kann. Und so wie alle anderen Evangelisten, so wie Matthäus, Markus und Johannes, tut auch Lukas das, was sie tun. Sie haben die Zuhörer vor Augen, für die sie das Evangelium schreiben und wählen dementsprechend aus. Darin haben wir dann auch gleich den Grund, weshalb manches abweicht, weshalb das eine bei Markus nicht drin steht, was dann aber doch wieder Matthäus berichtet und auch Lukas und dann wiederum Johannes. Das ist der Grund, weil sie eben sehen, wen wollen wir denn da ansprechen? Und dann machen sie sich richtig Mühe, alles wahrheitsgemäß, das ist gar keine Frage, wahrheitsgemäß aufzuschreiben und zu verkündigen. Man geht davon aus, dass man sagt, wenn Lukas sich so viel Mühe gemacht hat, neben dem Evangelium, also dem ersten Buch, dem lieben Theophilus nochmal die ganze Apostelgeschichte mit 28 Kapiteln zu schreiben, dann muss das ja ein besonderes Bewandtnis haben. Also einige liebe Kommentatoren gehen davon aus, dass eben dieser Theophilus ein vornehmer Heidenchrist war und als eine Vermutung eine gewichtige Stelle in der römischen Verwaltung. Und nun, wenn das so ist, können wir ja mal annehmen, wenn das so ist, dann hat Lukas hier was ganz Schlaues gemacht. Er kannte persönlich diesen Theophilus, sonst hätte er hier nicht bei der Apostelgeschichte schreiben können, lieber Theophilus. Er kannte ihn und schreibt ihm jetzt nochmal alles in der Apostelgeschichte, was wichtig ist, mit Blick auf die Verkündigung des Evangeliums, ausgehend von Jerusalem bis nach Rom. Da wollte er, dass dieser Mann, der, vermuten wir mal, großen Einfluss in der römischen Gesellschaft hatte, dass der über das Christentum gut Bescheid weiß, ja, vielleicht sogar selber Christ wird. Denn das war wichtig, dass die Verfolgungen sich in Grenzen hielten, dass es immer wieder auch den Römer gab, die dem christlichen Glauben wohlwollend aufgeschlossen waren. Also, Lukas macht sich richtig Arbeit, damit der Wunsch Jesu, dass das Evangelium überall verkündet wird, auch in Erfüllung geht. Das ist dann auch schon gleich das Erste, was ich euch heute Abend mit auf den Weg geben möchte. Wenn Lukas sich so viel Arbeit gemacht hat, gut, ich werde kein Evangelium schreiben, du vermutlich auch nicht, aber dass wir uns doch immer wieder mal einen Moment Zeit nehmen zu überlegen, wen könnte ich ansprechen oder wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, wie kann ich da deutlich machen, was mich bewegt und was der tragende Grund ist, nämlich der christliche Glaube. Also darüber immer wieder mal nachzudenken und zu bieten, scheint mir einfach wichtig zu sein. Das Zweite, Lukas wählt im Evangelium wie auch in der Apostelgeschichte aus. Wenn wir die Apostelgeschichte ein Blatt umblättern, dann landen wir beim letzten Vers des Evangeliums von Johannes, im 21. Kapitel, Vers 25. Und da schreibt er, und das gilt für alle Evangelisten und auch für Lukas, es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die man schreiben müsste. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich richtig tief durchgeatmet und habe Gott gedankt, dass tatsächlich diese Bücher nicht geschrieben worden sind. Ich hätte sie jedenfalls nicht lesen können. Und da wären so viele Details reingekommen. Es mag ja interessant sein zu wissen, wann Jesus im 21. Lebensjahr an dem und dem Tag früh aufgestanden ist, was so seine Lebensgewohnheit war, ob er um 5 Uhr aufgestanden ist, dann erstmal gebetet, dann mit Josef gefrühstückt, dann auf dem Bau und so weiter. Wäre ja alles mal interessant, aber völlig unsinnig. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich die Evangelien wie auch die Apostelgeschichte darauf konzentrieren, worauf es wirklich ankommt. Und worauf kommt es an? Gut, das verrate ich euch nicht, sondern das lese ich euch auch wieder von Johannes vor. Das ist der sogenannte Epilog, der letzte Vers im 20. Kapitel. Da heißt es auch wieder, noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. So, und jetzt kommt's. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Also das merkt ihr unbedingt, das ist ganz leicht ja zu finden. Am Schluss des Johannesevangeliums, das erste, was ich gelesen habe, und jetzt hier das zweite, Epilog, 20. Kapitel, die letzten zwei Verse. Das ist nämlich das Ziel weshalb wir überhaupt oder weshalb ich überhaupt immer wieder und seit Jahrzehnten die Evangelien lese. Nicht, damit ich viel weiß. Nö, das ist gar nicht wichtig. Das Entscheidende ist, dass ich durch diese Worte und durch das, was ich in den Evangelien lese, der Glaube in Jesus vertieft wird und ich mehr weiß, was ihn bewegt und beschäftigt hat. Und dass ich immer tiefer hineinwachse und fest davon überzeugt bin, ja, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und dass ich durch ihn, und du genauso, dass ich durch ihn den Glauben habe und das Leben. In seinem Namen. Nur darum geht's. Viele denken ja, ich muss viel über die Bibel erstmal wissen. Nö, das Wissen ist gar nicht so wichtig. Das Wissen ist nicht das Entscheidende. Es gibt so viele Leute an den Universitäten, die ungeheuer viel wissen, aber das ist alles für die Katz. Alles Wissen, was sie, die wissen sicherlich noch viel mehr über die Bibel als ich. Das Ding ist, was sie wissen, ist für die Katz. Das Wenige, was ich weiß, führt mich in die Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist der große Unterschied. Auf diesen einen Unterschied kommt es aber überhaupt an. Also um nur mal ein Beispiel zu nehmen, wir hatten hier in Göttingen an der evangelischen Fakultät der Universität einen Professor, der hat ernsthaft von den Theologiestudenten erwartet, dass sie da seine Thesen übernehmen. Und er war ernsthaft überzeugt, dass Jesus nie auferstanden ist und dass er auch nicht lebt. Der gute Mann hieß Lüdemann. Wir haben gebetet, dass er irgendwann abgesetzt wird. Ganz am Schluss ist das dann schließlich dann tatsächlich gelungen. Er ist dann immer noch Professor geblieben, hat auch ein Gehalt des Professors bekommen, aber in Philosophie. Wenigstens konnte er da mit seinen schrägen Thesen nicht so und so viele Theologiestudenten, die Pastoren werden wollten, verderben. Und dann, von solcher Sorte gibt es viel zu viele. Die wissen unglaublich viel, aber sie haben keine Beziehung zu Jesus Christus. Das hat auch schon der sehr gescheite katholische Theologe Karl Rahner gesagt. Er sagt, Theologiestudenten, die nicht beten, studieren nicht richtig. Und der hatte es richtig drauf, was die Theologie anbelangte. Aber er betete jeden Tag regelmäßig und hatte auch an der Universität Gebetsreise mit Studenten. Also das ist es, worauf es ankommt. Und das ist es, worauf ich auch dich bitte immer wieder zu achten, für das, was du liest, auch in der Bibel, dich in eine intensivere Beziehung zu Jesus Christus. Dann bist du auf einem guten Weg. Ja, und drittens, wie kann das gelingen? Ich bin so dankbar, dass ich zu Beginn, als ich angefangen habe, regelmäßig in der Bibel zu lesen, über eine Aussage von Corinthian Boom gestoßen bin, die sagte, ihr Problem sind nicht die Stellen im Neuen Testament und der Bibel überhaupt, die sie nicht versteht, sondern ihr Problem sind die Stellen, die sie versteht, wo sie nicht den Mut findet, sie zu leben. Das ist der Punkt. Deshalb habe ich damals, angeregt durch Corinthian Boom, gesagt, okay, ich lese nicht bis zu der Stelle, wo ich was nicht verstehe, sondern umgekehrt. Ich lese bis zu der Stelle, wo ich was verstehe, und das lebe ich. Und im Laufe der Zeit, als ich auch im Beruf war, als Diakon, sind immer wieder Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Diakon, ich hänge an dieser Stelle und komme nicht weiter und das verschiebt so mein Bild von Gott und. Und ich habe immer gesagt, ich empfehle Ihnen eine. Und dann habe ich Ihnen das gesagt, was ich eben auch schon gesagt habe. Ich lese nicht bis dahin, wo ich das nicht verstehe, sondern da lese ich drüber weg. Ich lese bis dahin, wo ich was verstehe. Und da will ich dann mit Gottes Hilfe und der Kraft seines Heiligen Geistes das Leben. Und dann vertraue ich darauf, dass ich auch weiteres verstehen werde. Und so ist es auch gekommen, wenn ich mal überlege, das ist jetzt eine reine Schätzung, wie viel ich als Student, als ich da angefangen habe, in der guten Nachricht übrigens zu lesen, ein Buch, was ich bei der SMD in der Studentenmensa gefunden habe, am Büchertisch, das habe ich gelesen. Bis zu der Stelle, wo ich es verstanden habe. Und das habe ich dann gelesen. Vielleicht habe ich von dem ganzen Neuen Testament am Anfang ein Drittel verstanden, wenn es gut geht. Aber indem ich das so gemacht habe, wie Torres im Boden das empfiehlt, habe ich im Laufe der Zeit mehr und mehr dazugelernt. Wie viel das heute ist, ich weiß es nicht. Ich brauche es auch nicht wissen. Auch wenn dich das vielleicht wundert, ich habe noch nicht mal das Ziel, solange ich hier auf Erden lebe, alles aus dem nur Neuen Testament, vom Alten Testament soll man ganz schweigen, noch nicht mal das Ziel, alles zu verstehen. Aber ich will alles lesen, was mich an eine intensivere Beziehung zu Jesus Christus führt und mir hilft, aus der Kraft des Heiligen Geistes mein Leben zu gestalten und mit anderen diesen Weg zu gehen, zum Beispiel mit euch. Also das ist mein Ziel und ich wollte das heute mal so deutlich sagen, damit wir auch hier wissen, es kommt nicht an auf das Vielwissen, habe ich ja schon Ignatius von Loyola mal zitiert. Es kommt nicht an, viel zu wissen, sondern das, was ich weiß, vom Kopf im Herzen zu haben und mit der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Das ist das A und das O. So, jetzt lese ich den nächsten Abschnitt. Das sind die Verse 4 bis 8. Und da schreibt Lukas, er knüpfte ja direkt an sein Evangelien, aber genauso natürlich an die anderen Evangelien. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Als sie nun beisammen waren, fragten sie, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und das ist ja genau das, was Lukas in der Apostelgeschichte dann aufzeigt. Die Grenzen der Erde waren zu dieser Zeit so ein bisschen knapp hinter Rom. Von Jerusalem ausgehend bis Rom und dann ein bisschen was dahinter. Da war dann sozusagen in der damaligen Vorstellung das Ende der Welt. Und nun hier sagt Jesus noch einmal, wie auch in dem Evangelium, dass der Ausgangspunkt auch für alles, was nachher die Jünger tun, geht nicht weg von Jerusalem, sagt Jesus den Jüngern, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Und das ist die Taufe im Heiligen Geist. Daran denkt Jesus. Die Jünger denken nicht daran. Die fragen gleich wieder, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Wir würden heute vielleicht sagen, Herr, machst du dies, machst du jenes, das wäre doch so wichtig, ja. Aber Jesus sagt, das noch wichtigere ist, dass du dich einsetzt für das Evangelium und dass du immer wieder bittest um die Kraft und den Beistand des Heiligen Geistes. Und das ist sozusagen der zweite Aspekt, den ich dir heute Abend mitgeben möchte. Guck immer wieder, dass du auch um diese Kraft und den Heiligen Geist bittest. Du kannst dir mal für dich überlegen, wie oft du das tust. Das kostet ja nicht viel Zeit. Ich habe ja schon mal gesagt, ich setze mich jeden Tag auf einen Heimtrainer und das reicht locker für die Pfingstsequenz und das Sprachensingen und Sprachenbeten. Wenn du irgendwo für dich spazieren gehst, du kannst immer wieder um den Heiligen Geist bitten. Egal ob im Wald, auf der Wiese oder bei dir zu Hause, immer und immer wieder kannst du bitten, dass er dir das gibt, was er dir ja versprochen hat, wo er aber möchte, dass wir auch ausdrücklich darum bitten. Ja, und dann geht es noch fort, dann kommt die Himmelfahrt Jesu und dann heißt es, von da an gingen sie dann alle nach Jerusalem und im Vers 14, sie alle verharrten dort einmütig im Gebet die Jünger zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet. Das ist das Dritte. Judith hatte ja letztes Mal uns deutlich vor Augen gehalten, wie wichtig es ist, immer wieder in der Bibel zu lesen, egal wie, Hauptsache wir lesen. Und hier könnten wir noch hinzufügen, von der Apostelgeschichte, egal wie wir beten, Hauptsache wir beten. Und das tun wir ja jeden Dienstag. Also wenn du Dienstag hier dabei bist, dann bittest du auf jeden Fall in einem der Lieder oder Gebete um die Kraft des Heiligen Geistes und wir beten miteinander. Und das ist das A und das O, was wirklich deinem Leben ein sicheres Fundament gibt. Also ich tue das ja schon Jahre und Jahrzehnte und merke immer wieder, ja, dass ich da noch Lernpotenzial nach oben habe. Immer wieder erlebe ich, dass ich sage, Mensch, gut, dass ich jetzt gebetet habe, aber hättest du doch gleich noch früher gebetet. Und ja, wann ist mir das letzte Mal passiert? Gestern. Was war da? Ich hatte so Anfang Februar mir eine Bronchitis eingefangen. Gut, da habe ich dann so einen Dampftopf inhaliert und so weiter gemacht. Dann ging das nach einer Weile weg. Dann kam es aber wieder. Dann bin ich zum Arzt gegangen und dachte, vielleicht ist an den Bronchien was nicht in Ordnung oder an der Lunge oder sonst was. Geh mal hin, lass das mal abklären. Und der Arzt hat mich abgehört, hat gesagt, nein, alles bestens, alles gut. Und ich schätze den Arzt übrigens sehr, nicht, dass einer jetzt gleich denkt, was war denn mit dem Arzt. Also mein Hausarzt, wir verstehen uns sehr gut, er ist sehr gewissenhaft und ich kann ihn nur jedem empfehlen. Aber an dieser Stelle, was sollte er machen? Er konnte halt nichts hören, dass da was nicht in Ordnung war. Nach 5 Wochen vielleicht bin ich wieder hingegangen, habe gesagt, nee, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Er hat mich wieder abgehört und wieder dasselbe Ergebnis. Bin wieder nach Hause gegangen und er sagte dann, naja, Helmut, die Kräfte wären nicht mehr, du bist jetzt 72, das ist halt immer so. Ist aber alles in Ordnung. Nein, jetzt war ich letzte Woche da und ich hatte den Eindruck, nein, das ist nicht in Ordnung. Und hatte noch was anderes, aber dann hatte er auch noch einen Praktikanten von der Uniklinik dabei, der horchte mich auch an, sagte, nein, nein, bei Ihnen ist alles in Ordnung, brauchen Sie gar keine Gedanken mehr, der Hausarzt auch nochmal, ja, alles in Ordnung. Aber nach 3 Tagen dachte ich mir, nee, da ist was nicht in Ordnung. Aber jetzt dachte ich, okay, wie oft soll ich denn noch dahin gehen? Der hält mich ja irgendwann auch für nicht lernfähig. Er sagt mir es und ich komme bald wieder. Und dann fiel mir ein, beten. Ich sage, ich habe bisher eigentlich für die Gesundheit dieser Geschichte von den Atemwegen und Bronchien bei mir noch nicht gebetet. Also habe ich das am Morgen gleich gemacht. Und dann kam mir während des Gebets der Gedanke, auf deinen Bronchien liegt wie ein Stein. Ja, so ähnlich fühlte sich das auch manchmal an. Ja, und dann bin ich gestern wieder zu dem Hausarzt hingegangen, war wieder ein Praktikant da von der Universität, Mediziner. Der horchte mich auch ab, konnte wieder nichts finden. Mein Hausarzt auch nicht. Und es sah so aus, dass dann alles wieder so seinen Gang geht. Und dann sagte ich dieses Wort aus dem Gebet. Ich habe den Eindruck, hier liegt wie ein Stein auf meinen Bronchien. Und das veränderte auf einmal alles. Der Hausarzt sagte, was, ein Stein? Das geht ja gar nicht. Ich sagte, dann müssen wir sofort klären, ob das vom Herzen kommt. Und nicht, dass da eine Herzinsuffizienz vorliegt und wir gucken immer an der Lunge und Bronchien. Gut, dann ist ein EKG gemacht worden, beim Herzen war alles in Ordnung. Und dann sagt er, naja, bevor ich dich jetzt zu einem Lungenfacharzt überweise, machen wir nochmal einen Lungenfunktionstest. Und siehe da, der fiel grottenschlecht aus. Also die Kurve von ist zu soll war deutlich anders. Und das heißt, ja, jetzt geht das einen hoffentlich guten Gang beim Lungenfacharzt und so weiter. Aber weshalb ich euch das jetzt sage, Gebet ist für mich oft der Schlüssel zu einer Veränderung. Hätte ich das nicht im Gebet empfangen, hätte ich das dann dort nicht auch schließlich gesagt, es wäre alles wieder seinen Weg weitergegangen und dann wird es irgendwann nicht mehr gut. Also das heißt, dem Körper steht deutlich weniger Sauerstoff zur Verfügung als zuvor. So kann Gott uns also im Gebet helfen, auch in gesundheitlichen Dingen. Gott ist an deiner Gesundheit interessiert. Er möchte, dass es dir gut geht. Er möchte, dass du in Frieden lebst. Und genau das tust du, wenn du dich in seinem Wort verankerst und mit ihm im Gebet im Gespräch bist. Halte du dich an Gott und Gott hält dich. Amen.